Tod und Sterben. Oh, können wir bitte von was anderem reden? Vielleicht ist das die erste Reaktion, das erste Gefühl, aber natürlich sind Tod und Sterben große Themen. Themen, die uns unendlich viel zu erzählen haben über andere, aber damit auch über uns selbst. Auf Leben und Tod, Gespräche über das, was am Ende zählt, so heißt das neue Buch von Berlins wohl bekanntestem Bestatter, Erik Wrede. Der ist inzwischen Bestseller-Autor und er ist Kolumnist mit eigenem Podcast. Und ich kann mit ihm sprechen, zwei Tage vor Totensonntag. Schönen guten Morgen, willkommen im Studio.
Guten Morgen, Katja.
Tatsächlich hatte ich in diesem Jahr zum ersten Mal direkt, also unmittelbar mit einem Bestatter zu tun. Das ist wirklich ein Berufsbild, über das ich vorher noch niemals nachgedacht habe. Und dann habe ich gedacht, wie spannend ist das eigentlich, was die Leute machen? Also ein guter Bestatter erfährt ja so viel über seine Stadt, über Familien im Umbruch, über soziale Verhältnisse, über Verwaltungsstrukturen auch. Wie bist du zu diesem Beruf gekommen?
Also ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Mhm. Nein, ich hab mich ja sehr bewusst dafür entschieden, nachdem ich ähnlich wie du, du bist noch beim Radio, wir haben lange Plattenfirma und Radio gemacht. Und irgendwann so mit vor jetzt über 10 Jahren gab es den Moment, wo ich sagte, ich möchte was machen, was mich mehr erfüllt und sich sinnstiftender für mich anfühlt. Und da kam eben der Beruf des Bestatters und Trauerbegleiters nicht sofort um die Ecke. Das waren eher drei, vier Schritte, die ich gehen musste, um zu entdecken, das genau ist es. Und dass ich jetzt so dabei aufblühe und eigentlich, glaube ich, mittlerweile beim dritten Buch bin und wir ganz viel Aufklärarbeit machen. Ich bei eurem, sagt man Schwestersender, Brudersender?
Ich würde sagen Schwester.
Schwestersender, klingt schöner. Radio 1, einen Podcast machen darf und jetzt endlich neben dem Buch, über das du gerade gesprochen hast, auch noch ein Kinderbuch machen durfte. Das hat viel damit zu tun, dass eben der Bereich, ich weigere mich immer so ein bisschen das Wort Tabu zu benutzen, aber der Zugang ganz vielen fehlt und das immer wieder das ist, was ich machen möchte, nämlich sagen, ey, niedrigschwellig Zugänge schaffen.
Mhm. Zumal ja früher oder später jede und jeder von uns mal bei einer Trauerfeier dabei ist, dabei sein muss. Wie oft passiert es dir, dass die Verstorbenen ihren Hinterbliebenen genau aufgeschrieben haben, wie die Trauerfeier aussehen soll und was da laufen oder nicht laufen soll?
Unter uns beiden gesagt, zum Glück viel zu selten, denn ich glaube, dieses Korsett, was man Leuten dabei anlegen kann, indem ich sage, ich möchte, dass es genau so aussieht, finde ich viel zu schwierig. Ich rate Familien, und wir haben mittlerweile sehr häufig auch mit Familien zu tun, bevor der Tod eintritt, zu sagen, ey, steckt einen Rahmen ab, wo die Wünsche des Menschen drin sind, der verstirbt, aber lasst euch Freiraum zum Agieren, denn das ist Trauern. Ja, agieren können, sich überlegen, was brauche ich eigentlich jetzt gerade?
Jetzt habe ich dein Buch hier in der Hand, Auf Leben und Tod, also es ist im Grunde das Buch zum Podcast und du hast gesprochen mit der Antilopengang, mit zwei Mitgliedern, die erleben mussten, dass ein weiteres Mitglied, ein Freund, sich selbst das Leben genommen hat und darüber natürlich auch darüber nachgedacht haben, wie will ich denn zum Beispiel beigesetzt werden? Und da sagt Tobias, dass er mit seinen Eltern darüber mal gesprochen hat und sagt, auf den ganzen Kirchenkram kann ich sehr gut verzichten. Und dann sagen die zu ihm, naja, also du kannst ja deine Gedanken dazu äußern. Allerdings, ich zitiere mal, bei meiner Trauerfeier werde ich schon bekanntlich nicht mehr da sein und die Veranstaltung ist dann für die Hinterbliebenen gedacht. Also es ist ja schwierig auszutarieren, oder, diese beiden Ansprüche?
Ich glaube, das ist einfacher, als man denkt, solange man miteinander anfängt zu reden. Ja? Also es ist selten so, dass da totale Antagonismen bestehen im Sinne von, der wollte das, der wollte das. Was wir natürlich häufig erleben, gerade bei dieser, ich sag mal, Kurz-Nachkriegs- oder Kriegsgeneration, die gerne ihren Kindern sagt, ey, macht euch bitte keine Mühe, dass so die Selbstwertschätzung, die sich ja auch im Sterben wiederfindet oder in dem, wie man erinnert werden möchte, dass die da noch nicht sehr groß ist und dass es dann Kinder gibt, die genau sagen, ey, aber ich möchte aber für meine Mutter ein tolles Grab machen, ich möchte, dass das gut wird. Und das dann abzugleichen und manchmal auch ein bisschen, ich nenne es mal, kreativ zu werden, dass das anonyme Grab eben auch vielleicht ein bisschen mehr als ein anonymes Grab sein kann. Das ist dann auch unsere Aufgabe in der Kommunikation. Da sind wir dann neben dem, was du vorhin hast, auch noch so ein bisschen Psychologe.
Mhm. Was ist denn die vielleicht bemerkenswerteste Trauerfeierbestattung, bei der du dabei warst? Also ich will kein Ranking, aber irgendeins, wo du dachtest, ui, das hatte ich aber jetzt so noch nicht.
Ganz ehrlich, es gibt wenig Fragen, die ich ungerne beantworte, die ja, weil das immer dazu führt, dass Leute denken, ey, es ist so ein Wettbewerb, wie sieht der beste Abschied aus? Ich kann dir sagen, was mich am meisten bewegt.
Und ja,
das ist, glaube ich, der wichtigere Punkt. Wenn Menschen sich anfangen, ihre Gefühle zu zeigen, oder sich trauen, ihre Gefühle zu zeigen, von denen man das vorher nicht erwartet hat. Ja? Also, was mich persönlich macht, ältere Herren, die anfangen zu weinen. Das ist ein Bild, was man ganz selten sieht. Mhm. Männer über 80, die weinen, weil dann weiß ich...
Die haben das nicht gelernt.
Genau. Und dann weiß ich aber, okay, ich habe meinen Job gut gemacht, weil der das Gefühl hat, der kann und darf das hier. Denn man muss immer sagen, trauern ist die Antwort, nicht das Problem.
Mhm. Und wenn du merkst, da sind, bleiben wir beim Bild, lauter Ü80s, die getrauen sich nicht zu weinen, was hat dann vielleicht gefehlt?
Zum Glück passiert das selten. Ich glaube, es geht immer um Raum und wie geschützt fühle ich mich da und wie beobachtet fühle ich mich. Und im Zweifel ist es dann meine Aufgabe, auch mit den Familien herauszufinden, was für Gruppen an Trauernden sind da. Und manchmal kann das gut sein, die auch so ein bisschen voneinander zu trennen. Ne? Das habe ich, du hast ja nicht nur das, du hast auch das Kinderbuch da und nicht nur Kinder kann man separat mal gucken, wie machen wir das mit denen. Ich finde, man darf das auch mit Älteren machen, denn möchtest du bei der Beerdigung die ganze Zeit auf die Senioren achten? Nein, du möchtest auch mal bei dir sein. Und da findet man aber relativ gute Wege, das unter einen Hut zu bringen.
Das Kinderbuch hast du angesprochen. Wenn wir ins Gras beißen, das Buch vom Tod für Große und Kleine Menschen heißt das und dann ist da noch so ein Kringel drauf mit Tipps für Eltern und Bezugspersonen. Ich habe jetzt mehrfach Kinder erlebt auf Beerdigung und hatte das Gefühl, die haben alle viel weniger Probleme damit, als wir unterstellen. Also ich erinnere mich an ein Kleinkind, das mit Begeisterung mit einer kleinen Schaufel das Urnengrab zugeschüppt hat.
Ich bin so doll bei dir, deswegen ist dieses Kinderbuch auch so ein Herzensprojekt gewesen. Weil ganz viel Umgang mit Kindern zum Thema Tod ist so die Brille von uns Erwachsenen. Und wir gehen hier mit lebensnaher Bestattung, was ich in Berlin gegründet habe, ganz viel in Kitas. Und eigentlich habe ich die Fragen der Kita-Kinder und der Grundschulkinder versucht zu beantworten. Und das sind häufig sehr sachliche Fragen, die aber trotzdem was mit Trauern zu tun haben. Nämlich zu verstehen, okay, wie sieht denn so ein verstorbener Körper aus? Okay, was darf ich mit dem alles machen? Und nicht umsonst ist dann aber auch ein großer Teil vom Kinderbuch nochmal zu erklären, warum ist Trauern eigentlich was Gutes und nichts Schlimmes und um was kann ich trauern? Es muss ja nicht immer nur um Tod gehen. Und gerade diese Kompetenz des Trauerns ist immer wieder der Punkt, um den es mir geht, in den Gesprächen mit den Erwachsenen oder auch wenn ich Erwachsenen zeigen möchte, wie könnt ihr Kindern Sachen näher bringen? Weil ich glaube, wir haben nicht verlernt, uns mit dem Tod zu beschäftigen. Wir haben so ein bisschen verlernt, sag mal, wie gut Trauer auch tun kann. Denn am Ende, wenn du um deinen, du warst, dieses Jahr hast du gesagt, was erst noch mal ein Bestatter. Und wenn du trauerst, geht es ja darum, da war jemand, den du geliebt hast. Das ist was total Positives. Ja, natürlich tut dir der Tod weh. Den kannst du nicht aufhalten, zumindest bis jetzt noch nicht. Vielleicht hat Elon Musk da schon was erfunden. Aber und damit umzugehen und zu merken, ey, das ist was, was mich stärkt, was mich mit meinen Geschwistern näher bringt, das möchte ich vermitteln.
Und wie vermittelt man das am besten Kindern? Oder muss ich da gar nichts vermitteln, sondern mich einfach bemühen, denen nicht dauernd die Tür vor der Nase zuzumachen?
A, Fragen beantworten und B, bei sich bleiben. Wenn ich als Erwachsener offen bin und auch erkläre, du, ich bin gerade traurig, ich weine nicht wegen dir, ich weine, weil mein Papa gestorben ist, dann mache ich vor. Und vormachen ist das beste Erklären.
Und sicher hast du aber auch Erfahrung oder Umgang mit Menschen, die Trauer nicht zulassen oder sagen so, ja, ich organisiere jetzt wie wild und habe Checklisten.
Ist ja auch eine Form von Trauer, ne?
Darf man immer nicht. Ist auch eine Form der Bearbeitung. Aber ich denke so, irgendwann muss ja vielleicht auch mal die Emotion dazukommen. Zum Orgageist.
ich glaube, wir fallen, oder was ich beobachten kann bei meiner Arbeit als Bestatter, wir fallen in Modi zurück, in denen wir uns wohlfühlen. Ne? Also der Mensch wie du, der beim Radio, der weiß, mit Sprache umzugehen, wird vielleicht sagen, okay, in dem Moment bin ich das Sprachrohr für die Familie. Ich bin vielleicht die, die sich um die Rede kümmert. Und ich finde, man darf Menschen in ihren Aufgaben abholen. Und dann kommt es eigentlich immer auch von alleine. Mhm. Also, ne, und da ihnen den Raum zu lassen. Und wenn, gerade bei Geschwistern, sieht man immer so, die eine ist, oder der eine ist der Orga-Mensch, der mit der Liste, der genau weiß, was er macht. Und ja, das gibt den Moment, wo man sagen muss, jetzt bist du das mal ganz kurz nicht.
Und du bist ja eigentlich nicht mehr dabei, wenn der Trauerprozess, oder sagen wir, wenn die Bestattungsfeier abgeschlossen ist.
Unterschätzt es nicht.
Also, ich erinnere mich an eine Freundin, die kommt aus einer großen Familie, die sind 4 Geschwister. Und die hat erzählt, wie alle eben auch so in ihren eigenen Mustern rumgerattert haben, um den Tod des Vaters, und die Mutter war bereits gestorben, ja, aufzuarbeiten, und zwar so sinnbildlich in dem Haus, das es da gab.
Oh,
eine Person wollte es so schnell wie möglich loswerden und verkaufen. Eine andere Person reißt Sachen aus Schränken und Regalen und fährt den ganzen Tag zwischen Recyclinghof und Elternhaus hin und her. Eine dritte Person sagt, halt, Moment, das geht mir alles viel zu schnell, diese Vase und dieses
Können wir
Buch.
Das Museum bewahren?
Genau. Und es passte nichts davon zusammen. Also 4 Kinder, die so viel miteinander teilen, wie sonst mit keinem anderen Menschen. Ja, sie sind Geschwister, haben komplett unterschiedliche Modi, in denen sie da vorgehen. Gibt es da eine friedlich-schiedliche Lösung?
Ja, es ist doch total einfach. Setz die Puzzlestücke mal hintereinander. Ja, also sag, okay, dann wartest du mit deinem Puzzlestück. Und man muss immer sagen, da, wo Konflikte ausbrechen, waren die gegebenenfalls vorher auch schon da. Also es ist was, was man gut beobachten kann. Die Geschwister oder die Familien und Freunde, die sehr eng sind, rutschen durch den Verlust eher enger zusammen. Und da, wo, ich sag mal, Sollbruchstellen waren, die brechen gerne mal auf. Aber hier ist ja die Antwort total einfach.
Ja, die Antwort ist total einfach. Aber alle Betroffenen sind in einer Ausnahmesituation und im Film und im Tunnel. Und dann dieser Moment, wo man sagt, so 21, 22, wir holen Luft. Und welche Ordnung haben die Puzzle? Das ist natürlich irgendwie kritisch. Da braucht es eigentlich jemanden von außen.
Aber das bin ich, das sind wir total oft. Weil was wir natürlich machen, wir haben uns irgendwann so ein bisschen verabschiedet von dem, also wir begleiten die Familien, ganz wichtiger Begriff, ne? Also so, wir haben eher länger mit denen zu tun. Ich treffe die häufiger und wir treffen die auch danach, um genau in solchen Prozessen eher mit einer Frage, ne? Also ich will ja niemandem sagen, wie es redet, aber zu sagen, ey, warum macht ihr es nicht nacheinander? Ja, na klar muss das Haus ausgeräumt werden. Vielleicht muss es verkauft werden, aber vielleicht gibt es auch eine andere Antwort. Lass dem doch mal ganz kurz Zeit.
Das sagt Erik Wrede und er war bei mir hier im Radio 3 Studio. 2 Tage vor Toten Sonntag, spielt aber in deinem Job vermutlich 0 Rolle, oder? Ich weiß gar nicht genau, was es ist, Toten Sonntag, außer dass da diese Gestecke gekauft werden.
Außer dass Redaktionen dann immer auf die, jetzt müssen wir wieder was über Tod machen, schnell, komm.
So geschehen auch hier bei uns. Ich bedanke mich fürs Gespräch. 2 Bücher haben wir besprochen, auf Leben und Tod heißt das eine und das andere ist das Kinderbuch. Auch das vielleicht als Puzzle zu begreifen, wenn wir ins Gras beißen. Ja, und ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Dankeschön.
Mach's gut.